Seen, Flüsse, Wasserfälle. Überall ist Wasser. Wenn du nicht gerade eine Wüstenwanderung unternimmst, begegnest du fast überall in der Natur Wasser in großen Mengen. Das fängt schon bei dir selber an. Wie viel wiegst du? Ungefähr 30 Kilogramm? Dann sind davon rund 21 Kilo Wasser. Das ist so viel, wie in 21 Liter Flaschen passt. Aber auch alle Tiere und Pflanzen enthalten Wasser. Und deshalb ist sehr viel Wasser in den Lebewesen gebunden. Aber das alles ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, verglichen mit den viel größeren Wassermengen, denen du in Bächen, Flüssen und Seen begegnest. Allein so ein Fluss wie der Rhein befördert in jeder Sekunde so viel Wasser wie fast 200 volle Tanklastwagen. Und jeder einzelne Tankwagen enthält rund 130 Badewannen voll. Der Rhein ist aber winzig im Vergleich zum mächtigsten Strom der Welt, dem Amazonas. Der fließt durch Südamerika und befördert mehr als 50 Mal so viel Wasser wie der Rhein. Es gibt unzählige große Flüsse auf der Erde und noch viel mehr kleine Flüsse und Bäche. Und dann sind da noch die Seen. Vielleicht warst du schon mal am Bodensee, dem größten See Deutschlands. Er ist so groß, dass man an manchen Stellen nicht hinübersehen kann. Und doch ist er klein im Vergleich zu den größten Seen der Erde. Würde sich das Wasser aus allen Flüssen und Seen der Welt über Deutschland ergießen, dann wäre unser Heimatland 120 Meter hoch mit Wasser bedeckt. Aber diese gewaltige Wassermenge ist keineswegs alles Süßwasser, das es auf der Erde gibt. Eine Menge, die ausreichen würde, um Deutschland immerhin noch fast 30 Meter hoch mit Wasser zu bedecken, schwebt ständig verdunstet in der Luft. Eine einzige dunkle Gewitterwolke enthält manchmal so viel Wasser wie 3000 Tankwagen. Rund 100 Mal so viel Wasser wie in allen Flüssen und Seen der Welt zusammengenommen befindet sich als Grundwasser tief unter der Erde. Diese Vorräte bohren wir manchmal an, um daraus Trinkwasser zu gewinnen. Wenn du nun Fluss- und Seewasser, Grundwasser und Wolkenwasser zusammennimmst, dann ist das aber auch erst ein Sechstel der gesamten Süßwasservorräte. Der weitaus größte Teil ist nämlich gar kein flüssiges Wasser, sondern Eis. Das meiste davon liegt in der Antarktis, also im Gebiet um den Südpol. Dort sind manche Gletscher bis zu 4 Kilometer dick. Jetzt ist unsere Wasserrechnung fast komplett. Es fehlt nur noch das Salzwasser in den Meeren. Davon gibt es etwa 35 Mal so viel wie alles Süßwasser zusammengenommen. Wasser ist immer in Bewegung. Etwa 4000 Jahre wären nötig, damit alles Wasser der Weltmeere verdunstet. Und eigentlich geschieht das auch. Die Meere werden dabei nur deshalb nicht leer, weil alles Wasser, das verdunstet, als Regen oder Schnee wieder herabfällt. Das meiste davon fällt direkt wieder ins Meer zurück. Nur ein Sechstel regnet sich über dem Festland ab. Wer nun glaubt, dass dieses Sechstel die Bäche, Flüsse und Seen füllt, der irrt sich gewaltig. Das meiste Regenwasser fließt nämlich gar nicht ab, es verdunstet gleich wieder dort, wo es niedergefallen ist. Vom Gras und von den Blättern der Bäume oder direkt vom Boden. Ein anderer Anteil des Regenwassers versickert im Boden und gelangt ins Grundwasser. Nur etwa jeder fünfte Regentropfen gelangt in einen Fluss oder in einen See. Flüsse. Folgen wir einmal einem Fluss auf seinem Weg von der Quelle bis ins Meer. Dort, wo er noch ein schmaler Bach ist, fließt er meist ziemlich rasch über Stock und Stein. Er hat noch nicht die Kraft, große Sand- und Schlammmassen zu bewegen und damit sein eigenes Bett auszugleichen und im Laufe der Zeit einzuebnen. In Bächen gibt es deshalb meistens viele kleine Stromschnellen und sogar Wasserfälle. Münden von allen Seiten mehr und mehr Bäche ineinander, dann entstehen erst Flüsse und schließlich breite Ströme. In ihnen fließt nicht nur Wasser, sie transportieren ständig auch große Mengen von Geröll, Sand und Schlamm. Diese lockeren Gesteinsmassen bleiben aber nur dort in Bewegung, wo der Boden eines Flussbetts ziemlich gleichmäßig verläuft. Gibt es irgendwo tiefere Stellen oder gar Löcher, dann werden sie mit der Zeit durch Sand und Kies aufgefüllt und eingeebnet. Andererseits tragen die Flüsse deutliche Stufen in ihrem Lauf nach und nach ab. Auch dadurch wird ihr Bett immer gleichmäßiger und flacher. Seen. Manchmal allerdings strömt ein Fluss auf seinem Weg durch eine so große und tiefe Mulde, dass er sie auch in längeren Zeiträumen nicht mit Schwemmmaterial ausfüllen kann. Dann bildet sich ein See. In Deutschland sind die meisten Seen auf die gleiche Weise entstanden. Flusswasser füllt Mulden, die sich schon in der Eiszeit gebildet haben. Vor mehr als 10.000 Jahren gruben lange Gletscher tiefe, langgestreckte Becken in den Untergrund und schoben das dabei herausgefresste Material vor sich her. Es türmte sich als hoher Damm vor dem Ende der Gletscherzungen auf. Als später das Eis abschmolz, blieben die riesigen Mulden zurück, in denen sich dann Flusswasser zu Seen aufstaute. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. In der Eifel, einem Mittelgebirge an der Grenze zu Frankreich und Belgien, findest du fast kreisrunde Seen. Das gibt zu denken, denn die Seen in ehemaligen Gletschertälern sind natürlich fast alle ziemlich langgestreckt. Außerdem sind die Gletscherseen immer recht flach, die kleinen runden Seen in der Eifel aber sehr tief. Und sie sind viel älter als die Eiszeitüberbleibsel. Ihre Becken stammen aus einer Zeit, als es in der Eifel feuerspeiende Vulkanberge gab. Als sie erloschen, blieben in ihnen tiefe Krater zurück, durch die dünnflüssigen Gesteine herausgeschleudert wurden. Diese alten Vulkankrater sind es, die sich in der Eifel mit Wasser füllten. Man nennt sie heute Mare. Wasserfälle. Wie Bäche, Flüsse und Seen entstanden sind und auch heute noch ständig neu entstehen, ist nicht schwer zu begreifen. Aber wie ist das mit den Wasserfällen? Eigentlich dürfen sie gar nicht lange leben, denn die Flüsse neigen ja dazu, Kanten und Stufen abzuschleifen und einzuebnen. Wasserfälle müssten also früher oder später von selbst verschwinden. Auf manche trifft das auch zu, aber keineswegs auf alle. Viele der wundervollen Wasserfälle in den Alpen verdanken ihre Entstehung genau wie die Bergseen der Eiszeit. Jahrzehntausende hindurch schliffen die mächtigen Gletscher tiefe und breite Täler mit Steilwänden in die Landschaft. Und diese Täler waren oft viele hundert Meter hoch mit Eis gefüllt. Kleine Schmelzwasserbäche, die im Sommer aus Seitentälern herbeiströmten, konnten ihre Betten nicht tiefer ausschleifen als bis zum Talgrund des Haupttals, in das sie mündeten. Dieser Talgrund aber war die Oberfläche des dicken Gletschers. Als nach der Eiszeit die mächtigen Eismassen schmolzen, zeigte sich, dass ihre Täler in Wirklichkeit viele hundert Meter tiefer waren. Die Bächlein aus den Seitentälern stürzen jetzt steil auf den neuen Boden des Haupttals hinab. Diese Wasserfälle gibt es noch heute, denn bis die kleinen Bäche solche gewaltigen Geländestufen eingeebnet haben, können noch 100.000 Jahre vergehen. Es gibt aber auch Wasserfälle, die niemals an Höhe und Steilheit verlieren. Dazu gehören beispielsweise die berühmten Niagara-Fälle in Nordamerika und die prächtigen Wasserfälle auf der Insel Island. Bei ihnen ist es so, dass im Untergrund des Flusses eine harte Gesteinsschicht über einer weicheren liegt. Gibt es irgendwo eine Stufe, dann wäscht der Fluss im Unterlauf die tiefere und weichere Schicht schneller aus als das härtere Gestein am Flussboden oberhalb des Wasserfalls. Zwar bröckelt direkt an der Kante immer etwas Gestein ab, aber das wird im Unterlauf rasch fortgeschwemmt. Auf diese Weise bleibt der Wasserfall in seiner majestätischen Schönheit immer erhalten. Doch es passiert etwas anderes. Er bleibt nicht immer an derselben Stelle, sondern wandert ganz langsam flussaufwärts. Immer wenn etwas von der Kante abbröckelt, rückt der Wasserfall ein klein wenig zurück. Der Niagara-Fall wandert mehrere Meter im Jahr. Weißt du übrigens, wo die höchsten Wasserfälle der Welt liegen? Den allerhöchsten kann man in Venezuela in Südamerika bewundern. Sein Wasser stürzt aus 978 Metern Höhe herab. Den höchsten Wasserfall Europas findest du in Österreich. Er heißt Krimmlerfall und fällt in drei Stufen 380 Meter tief ab. Und der höchste deutsche Fall liegt im Schwarzwald, wo bei Triberg das Wasser in sieben Stufen über 163 Meter in die Tiefe strömt. Viel eindrucksvoller ist der nur 24 Meter hohe Rheinfall bei Schaffhausen an der deutsch-schweizerischen Grenze. Denn hier stürzt kein Bach, sondern ein breiter Fluss tosend über eine Felswand herab. Welche ungeheuren Sand- und Schlammmassen Flüsse mit sich führen können, zeigt dieses Luftbild der Indusmündung. Sie wächst Jahr für Jahr weiter ins Meer hinaus.